Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute für den Buß- und Bettag auf ein Wort des Propheten Jesaja hören. Wir erheben uns und hören aus dem 63. und 64. Kapitel. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter den Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Du begegnetest denen, die Gerechtigkeit übten und auf deinen Wegen deiner gedachten. Siehe, du zürntest, als wir von alters her gegen dich sündigten und abtrünnig wurden. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf, dass er sich an dich halte. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der Gewalt unserer Schuld. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer. Und wir alle sind deiner Hände Werk. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der Sünde. Sieh doch an, dass wir alle dein Volk sind. Amen. So lesen wir im Jesaja-Buch, Kapitel 63 und 64. Wir beten: Vater, Sohn und Heiliger Geist, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde hier in Kulmbach, am vergangenen Sonntag begingen wir den sogenannten Volkstrauertag. Heute stehen wir im Buß- und Bettag, der, wie vorhin schon gesagt wurde, zur Finanzierung der Pflegeversicherung nicht mehr arbeitsfrei ist. Aber nicht darauf lenkt Jesaja seine Botschaft. Am Beginn steht ein Blick zurück voller Dank für die Wohltaten Gottes an seinem Volk. Nach diesem Dank und aus diesem Dank folgt zweitens der Blick zurück voll Reue und Zorn über sich selbst. Und schließlich drittens spricht Jesaja seinem Volk ein Gebet vor, ein Gebet der Buße. Und dieses Gebet können und dürfen und sollen auch wir nachsprechen zu unser aller Heil. Ich möchte nun unsere Gedanken am Bußtag lenken auf eben diese drei Punkte. Dank für Gottes Wohltaten, denn denken heißt danken. Zweitens die schmerzliche Erkenntnis, dass Gott seine Wohltaten offenbar weithin umsonst ausgeschüttet hat. Ein solches Denken lässt nicht nur danken, sondern dann auch wanken. Und drittens das Gebet um den Ausweg, den Gott selbst eröffnen möge. Im Wanken lasst uns ergreifen die Leitplanken Gottes. Danken, wanken und die Leitplanken Gottes. Erstens, danken, denken heißt danken. Was Jesaja da aufzählt an göttlichen Wohltaten für Israel, kann sich wahrlich sehen lassen. Gott hat unser Volk, sagt Jesaja, herausgeführt aus einem hochgerüsteten Ägypten. Es ging mitten durchs Meer. Gott hat uns bewahrt vor der übermächtigen ägyptischen Armee. Er hat uns hineingeführt ins gelobte Land und jedem Stamm sein Gebiet zugeteilt. Er erlöste sie, schreibt er. Er erlöste sie vom totalen ägyptischen Staat, in dem Religion und Politik ein und dasselbe waren. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Die größte Gnade, die in der Geschichte Israels wirksam war, war aber nicht, dass sie politisch frei wurden, dass sie ein Land bekamen, das fruchtbar war. Die größte Gnade war ihre unvergleichliche Gottesnähe. Jesaja sagt es so: Nicht ein Engel und nicht ein Bote, also nicht vermittelt durch irgendwelche anderen, war ihnen Gott nahe, sondern das Angesicht des Herrn ging mit ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Er hat sie also immer getragen, persönlich. Wunderbar, der himmlische Vater als der Hirte seiner Herde. Und nun möchte ich diese Einsichten Jesajas, das Danken, das Wanken und die göttlichen Leitplanken, alles auch auf unsere Lage hier bei uns in Deutschland anwenden. Der himmlische Vater hat sich auch der Deutschen angenommen nach furchtbaren Gerichten im Weltkrieg. Er hat neue Zeiten des Friedens und des Wohlstands geschenkt. Wir können zurückblicken voller Dank. 78 Jahre Frieden suchen in der deutschen Geschichte ihresgleichen. Im Krieg war noch das gesamte Wirtschaftsleben auf Waffenproduktion und Militär ausgerichtet. Keine Freiheit. Der Nationalsozialismus achtete nicht das Eigentum und das Leben der Juden, anderer Minderheiten und der Nachbarstaaten. So kam es zum verdienten Zusammenbruch. Nach der Phase des Kalten Krieges und der Wende 1989 konnten unsere Ausgaben für Verteidigung immer weiter zurückgehen. Vom Lohn des Friedens, der sogenannten Friedensdividende, haben Generationen profitiert. Unsere Wohnungen wurden größer, die Autos bequemer, der Radius unserer Reisen immer größer. Immer weniger musste man sich um den Frieden kümmern. Er war wie selbstverständlich geworden. Doch wir haben vergessen, wem wir es alles verdanken. Wir haben vergessen, dass nur die Gerechtigkeit Gottes den wahren Frieden bringt und erhält. Wir haben vergessen, dass es den Segen nur auf Gottes Wegen gibt. Wir können nur uns das leisten, was wir auch erwirtschaftet haben. Stattdessen erreichen die Ausgaben, vor allem die Ausgaben des Staates, astronomische Höhen. So schmilzt die Friedensdividende dahin. Bis nun, diese Woche, das Verfassungsgericht den Bundeshaushalt für verfassungswidrig erklärt. Es kommt zur Haushaltssperre, wie beim Alkoholiker, der von einem Moment zum anderen aufs Trockene gesetzt wird. Das Gleiche passierte im alten Israel. Wir lesen im Predigttext: Er, also Gott, nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er, also Gott selber, der sie bisher getragen hat, ihr Feind und stritt wider sie. Damit kommen wir vom Danken zur Erschütterung des Wankens. Das zweite, ein Blick zurück voller Reue. Jesaja merkt, wir Israeliten haben den Heiligen Geist betrübt. Wir waren widerspenstig. Wir gingen eigene Wege. Wir lehrten unsere Kinder nicht mehr, was Gottesfurcht ist. Umso größer wurde und wird die Menschenfurcht. Dabei waren die 10 Gebote einfach und klar. Keine anderen Götter, nur den verehren, der uns gerettet hat. Kein Gottesbild verehren, sondern nur aus dem Wort Gottes lehren und leben. Den Namen des Herrn heiligen, den Sabbat heiligen, die Eltern ehren. Nicht morden, nicht ehebrechen, stehlen, lügen, nicht begehren. Alles das ist einfach und klar formuliert. Und damit sollte Israel ein heiliges, priesterliches und königliches Zeugenvolk nach außen sein. Die anderen sollten staunen über das weise Gesetz in ihm. Aber der Rausch, die Ekstase der anderen Kulte außen herum waren attraktiver. Wie oft haben die Israeliten Baal und Astarte in ihre Frömmigkeit aufgenommen. Und es blieb nicht bei den Einflüssen im religiösen Bereich. Sie schauten auch aus, wie die anderen Staaten organisiert waren. Sie nahmen sich heidnische Staatsformen zum Vorbild, obwohl sie wussten, da gibt es die Freiheit, die wir beim Herrn hatten, nicht mehr. In 1. Samuel 8 lesen wir, das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, nein, ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle anderen Völker, dass uns unser König richte und vor uns herziehe und unsere Kriege führe. Sie haben sich religiös, sie haben sich mit den Gesetzen und der Staatsform an anderen Völkern orientiert. Aber das Gesetz, mit dem sie ins gelobte Land gekommen waren und das sie dort regelmäßig lesen sollten, besagt etwas ganz anderes. In 3. Mose 18 lesen wir, Gott sprach zu Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln, sondern nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darin wandelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. 3. Mose 18. Ich wage hier wieder den Sprung in die deutsche Geschichte und Gegenwart. Auch Deutschland durfte in seine lange Friedenszeit nach dem Krieg mit einem guten Gesetz starten. Das Grundgesetz mit den Grundrechten des Einzelnen, die ihn gegen einen übergriffigen Staat schützen sollen, lässt sich in gewisser Weise als weltliches Echo auf die 10 Gebote verstehen. Das Grundgesetz mit den Grundrechten ist wie eine Art weltliches Echo der 10 Gebote. Da steht die Achtung und Verantwortlichkeit vor Gott voran, nämlich in der Präambel des Grundgesetzes. Die Menschenwürde ist unantastbar. Die übrigen Gebote in den 10 Geboten schützen den Menschen, weil er ein Ebenbild Gottes ist. Eine direkte Folge der Befreiung aus Ägypten. Sie schützen ihn vor dem totalen Staat, wo Religion und Politik dasselbe waren. Ähnlich im Grundgesetz. Die Grundartikel mit den Grundfreiheiten schützen unsere Grundrechte, schützen die Menschenwürde. Auch wenn dort nicht von der Ebenbildlichkeit des Menschen gesprochen ist, ist es die Würde, die dort in Rechten ausgedeutscht ist. Gerade die Religionsfreiheit wird dort besonders betont. Sie ist unverletzlich. Artikel 4. Das war auch wichtig, denn gerade nach dem Krieg wusste man, dass überall auf der Welt die Regierungen die Tendenz haben, ihre Befugnisse auszudehnen. Genauso wie auch jeder einzelne Mensch als Sünder die Tendenz hat, seine Befugnisse über die Gebote Gottes auszudehnen, auf Kosten des Nächsten zu nehmen, was einem nicht gehört, zu begehren, was Gottes ist, zu verachten, was dem Nächsten gehört. Leser der Bibel merken intuitiv, die Gebote Gottes gelten unter uns immer weniger. Und genauso Leser des Grundgesetzes, insbesondere die geschulten Verfassungsrechtler, sagen uns, dass die Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat immer weiter ausgehöhlt werden. Viele von uns werden das im Alltag noch nicht so merken, aber es geschieht. So haben wir auch hier die Parallele in der Entwicklung mit dem alten Israel. Gott hat in seiner Gnade Mose die segensreichen Gebote gegeben. Gott hat in seiner Gnade auch unser Volk aus den tödlichen Knechtschaften unter Hitler und Honecker herausgeführt. Unzählige Gebete um Befreiung und Einheit hat er dabei erhört. Doch was ist daraus geworden? Womit haben wir unsere Häuser, unsere Garagen gefüllt? Wie haben wir unsere Ferien verbracht? Wohin ist unser Geld geflossen? Haben wir Gott gesucht, der uns gnädig heimgesucht hat, oder uns selbst? Haben wir den Tempel Gottes, nämlich die Gemeinde, gebaut? Oder unser eigenes Haus? Jesaja schreit seinem Volk zu: Ihr habt euch selbst erbaut. Wie kehrt ihr alles um? Ihr wisst nicht mehr, was gut und böse ist. Ihr wisst nicht einmal mehr, was männlich und weiblich ist. Ihr seid Helden beim Saufen und nehmt Bestechungsgelder an. Jesaja 5. Die Töchter Zion, sagt er, sind stolz und gehen mit aufgerecktem Halse und lüsternen Augen. Darum wird der Herr ihren Schmuck wegnehmen und es wird Gestank statt Parfüm sein. Und die Männer werden durch Schwert fallen. Jesaja 3. Wie aktuell ist das alles? Wer tut wirklich Buße über das alles? Wo wurde ein Fasten ausgerufen und Gott um neue Gnade angefleht, um neue Weisheit für das ganze Volk? Es ist kein Wunder, dass der Buß- und Bettag zugunsten einer Finanzierung gefallen ist, genauso wie der Pfingstmontag vor einigen Jahren an der Börse als Handelstag gebraucht wurde. Das Geld ist wichtiger als Gott. Nun sind immerhin viele durch Inflation, Corona, Krieg oder Klima etwas erschrocken. Man merkt es bei jedem Gespräch am Gartenzaun, wie viel Pessimismus unter uns sich breit gemacht hat. Doch kaum jemand sieht den Zusammenhang mit dem Zorn Gottes über uns. Für die Propheten und Apostel war es eindeutig: Wenn die Menschen nicht Buße tun, dann kommt der Krieg über die Grenze. Es droht noch viel mehr Unheil als bisher, wenn wir die Gebote Gottes nicht mehr ernst nehmen. Es droht nicht nur Inflation und Krankheit. Hoffen wir, beten wir, dass die Deutschen lernen, mit Jesaja oder mit Hosea, wo auch solche vorgesprochenen Sündenbekenntnisse drin sind, zu beten, bevor der Krieg an unsere Grenzen kommt. Wie Israel damals der Landverlust drohte, von dem Jesaja sprach, wenn es sich den Gesetzen anderer Götter überließ, so droht uns der Verlust an Wohlstand und Freiheit, wenn wir uns den Gesetzen des Zeitgeistes überlassen. Ein Zeitgeist, der die Menschen zu Scheidungen, Abtreibungen, ja zum Selbstmord im Namen eines raffgierigen Götzen ermutigt. Dieser Götze heißt einfach Selbstbestimmung. Von seinem süßen Gift sind die Medien voll und die Hirne benebelt. Selbst die Hirne von Kirchenleitungen, die ohne Gott über selbstbestimmte Entscheidungen einer Mutter oder über das eigene Lebensende schwadronieren. Wer denkt, er wisse schon selbst, er brauche die Bibel nicht, um zu wissen, was gut und böse ist, der zeigt nur, dass er nicht verstanden hat, wie tief die Sünde das Denken zerstören kann. Die Sünde ist der Leute Verderben, haben wir im Vorspruch gehört. Jesaja hat die Verdorbenheit des Volkes in der Tiefe erkannt. Sie ist so tief, dass er hier aufhört, an die Menschen zu appellieren. Er weiß, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. So hat es Jesus später in Johannes 8 gesagt. So hört Jesaja mit den Appellen an die Leute auf und wendet sich an Gott. Wir kommen zum dritten Punkt. Bei diesem spricht er sein Bußgebet den Leuten vor. Drittens, Im Wanken lasst uns ergreifen die Leitplanken Gottes. Jesaja betet seinem Volk vor. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns denn, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Unheimlich ist es, aber es ist wahr. Gott hält sich hart gegen sein Volk. Er wird zum Feind seines Volkes, das sich gegen ihn gewandt hat. Der Vater wendet sein Angesicht ab, da verzweifelt das Kind. Abraham weiß von uns nichts. Die Großeltern, Urgroßeltern, Urgroßeltern sind tot und vergangen. Die können mit ihrer Weisheit und Macht nicht mehr eingreifen. Allein Gott selbst. So geht der Schrei zum Vater. Bist du doch unser Vater? Der Schrei nach dem Vater ist das Einzige, was uns in der Verlassenheit in dieser Tiefe übrig bleibt. Unser Erlöser, so ist von alters her dein Name, sagt Jesaja. So ist also sein Titel, seine Aufgabe, unser Erlöser zu sein. Das Neue Testament sagt, zeigt seinen Eigennamen, Jesus Christus. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen, heißt es in der Weihnachtsgeschichte. So der Engel an Josef. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Dieses Gebet wird Gott besonders berühren. Denn hier wird Gott an seine Verheißungen erinnert. Und seine Gaben, seine Berufung können ihn nicht gereuen. Wen er erwählt, dem bleibt er auch treu. Er wird auf seine Weise unbedingt treu zu Israel sein. So dürfen auch wir beten. Du hast uns die Bibel anvertraut. Du hast uns einmal die Reformation gegeben, einen Luther, einen Bonhoeffer und manche ähnliche. Aber jetzt, was ist mit diesen Wohltaten geschehen? Deine Gaben und Berufung können dich nicht gereuen. So bleib du treu, auch wenn wir untreu waren. Der Herr wird sein Volk selbst reinigen und in seine Berufung hineinführen. Israel wird als Volk der Zeugen für die Wahrheit Gottes wieder seine Aufgabe finden. Wie wird es bei uns sein? Jesus starb für die Sünde. Damit jedem klar ist, wir können den Weg zum Himmel nicht verdienen. Er musste es tun. Wird es uns zugeeignet? Beten wir um den rechten Glauben dazu. Übersehen wir nicht, das Einzige, was der Mensch kann, was er wirklich in Bezug auf den Himmel kann, ist ihm zu verlieren. Herbeiverdienen können wir ihn nicht, nur verlieren. Wenn wir auf uns selbst schauen, dem Götzen Selbstbestimmung opfern, wenn wir die eigenen Befugnisse über die Gottesgebote hinaus erweitern, verlieren wir alles, was Gott verheißt. Im Alten Testament war es das Land, die Fruchtbarkeit der Äcker, die Nachkommenschaft, im Neuen Bund das ewige Leben. Das können wir Verlierer sein. Die Haushaltssperre ist wie eine Art vorweggenommenes jüngstes Gericht. So wollen wir umso mehr Acht geben darauf, mit Jesaja in rechter Weise um Gnade zu beten. Jesaja tut es so. Siehe, du zürntest und wir sündigten. Wir wurden alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Unsere Werke sind unbrauchbar. Unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. In Worten von heute, die Selbstbestimmung, mit der wollten wir unabhängig werden. Tatsächlich wurden wir abhängig vom Zeitgeist wie noch nie. Denn Selbstbestimmung ist die Lüge, die uns unter ein neues Joch knechtet. Der Menschenfurcht oder auch das Joch des Neomarxismus, statt uns unter Gott freizusetzen. Und dann weiß Jesaja auch, dass nicht einmal der Verweis auf die Werke von anderen im Volk einen Sinn hat. Niemand ruft deinen Namen an. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer, sagt Paulus später mit einem Psalm. Du brauchst also auch bei anderen nicht nach guten Werken suchen. Wer so betet, hat restlos kapituliert. Dann aber kommt Vers 7. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wieder der Ruf nach dem Vater und dem Schöpfer. Der ultimative Schrei aus der Tiefe. Und dieser Ruf, gegründet auf das teure Blut Jesu Christi, dem unschuldigen Lamm, dieser Ruf ist auch unser Ruf vor dem Gang zum Abendmahl. Lassen Sie unseren Bußtag dadurch geheiligt sein, dass wir uns ihm wieder nahen, zittern in der Reue über die eigene Sünde und die unseres Volkes. Das ist eine Reue, die niemanden reut, sagt Paulus. Denn Jesus hat uns das Tor zum Herz des Vaters geöffnet. In Reue, Sündenbekenntnis und Absolution. Lasst uns durch das Tor zum Vater gehen. Und so wird auch eine dunkle Zeit wieder hell für uns werden. Amen.